Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über digitale Überwachung am Arbeitsplatz. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Im Moment sind Anfragen omnipräsent über den Arbeitsplatzabbau aufgrund von künstlicher Intelligenz. Also da wird eigentlich sehr viel Angst geschürt. Und das heisst, man erwartet dann natürlich immer aus der Sicht von der Ethik, dass man das vielleicht auch ganz schlimm findet und ist ein bisschen enttäuscht, dass ich mich differenziert äussere, weil wir haben das auch schon mal in einem Podcast gesagt, es verändert sich sehr viel, es verändert sich vielleicht rasch, aber ich gehe auch nicht von einem ganz schnellen, radikalen Abbau aus, weil es wird ja ganz viel neu Jobs geschaffen, es wird sich sehr viel verändern natürlich und von dem her muss man es wirklich differenzierter anschauen. Aber ich glaube, es sorgt für sehr viel Verunsicherung leider. Und wie sieht es bei dir aus, Sarah? Was beschäftigt dich im Moment?
Ja, ich bin froh, dass du jetzt ein bisschen mehr von diesen Interviews führst oder eben die beantwortest. Ich habe über viele Jahre das Thema Maschinen und Arbeitsmärkte, Automatisierung und Arbeitsmärkte auch beachtet und viele Interviewanfragen gehabt und immer ein bisschen besänftigt und gesagt, eigentlich aus der Geschichte von der Automatisierung wissen wir, unter dem Strich entstehen eigentlich seit Anfang von der Industrialisierung immer mehr Jobs, wenn mehr Technologie in den Arbeitsmarkt reinkommt. Und so wird es vermutlich auch mit den neuesten Wellen von künstlicher Intelligenz sein. Ich rede inzwischen deutlich häufiger eigentlich über das Thema Arbeitskräftemangel, wo ich sage, ja, die grosse Debatte um Mensch und Maschine und Arbeitsmarkt und dass da die Maschine einem Mensch angeblich die Arbeit wegnehmen, das sehen wir in der Praxis überhaupt nicht, sondern wir sehen viel eher, dass es viel zu viele Jobs für zu wenig Menschen gibt. Das ist viel das grössere Problem. Auch heute soll es um das Thema Arbeitswelt gehen und Digitalisierung. Wir haben aber einen spezifischen Fokus heute und wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, wie es eigentlich mit so dem Thema von der digitalen Überwachung am Arbeitsplatz aussieht. Jetzt ist es ja so, dass wir immer mobiler und flexibler arbeiten können. Auch dank dem Internet können wir viele von uns, die in den Wissensberufen tätig sind oder im Büro tätig sind, können wir mobil flexibler arbeiten. Aber wir haben auch gerade mit der Pandemie immer mehr gesehen, dass es Anbieter gibt, die Software entwickeln, die eben die Produktivität steigern oder eben halt auch gleichzeitig dann Überwachungsfunktionen hat. Wie siehst du das Thema, Cornelia?
Ich glaube, es ist so ein Grundbedürfnis. Man hat plötzlich nicht mehr so gewusst, ob die weit weg arbeiten, ob die auch wirklich arbeiten. Und dann ist so das Bedürfnis nach Kontrollen aufgekommen. Gleichzeitig haben natürlich die Anbieter gewusst, wenn wir am Computer arbeiten, werden all die Daten erfasst. Also können wir das den Führungskräften zur Verfügung stellen. Corona hat das auf jeden Fall beschleunigt, weil wir viel flexibler eben arbeiten, wie du es gesagt hast. Und da ist halt grundsätzlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, ist es überhaupt denkbar und sinnvoll, die Arbeitsleistung von Menschen miteinander zu vergleichen? Weil wir sind ja keine Maschinen. Wir tun nicht linear funktionieren. Es gibt manchmal eine Stunde, da bin ich super produktiv, kreativ. Und dann gibt es vielleicht einen Tag, wo es einfach nicht so läuft. Das ist immer ein bisschen Gefahr, dass wir uns hier als Menschen ein bisschen wie Maschinen einschätzen. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, also es ist so, alles, was dann halt messbar ist, wird dann irgendwie auch gemessen. Und gleich ist es auch nicht ganz so neu, dass wir natürlich Arbeitsleistung auch in Zeiteinheiten in der Regel vergütet bekommen. Also wir beide sind jetzt zwar selbstständig, oder? Aber wir haben auch beide Aufträge, die doch nach Stundenbasis gezahlt sind. Und die allermeisten Menschen im Anstellungsverhältnis funktionieren auch so, dass sie werden auf Zeit zahlt, oder? Und das heisst, dort ist einmal die Frage, ja, ist jetzt die Arbeitsleistung eigentlich in Zeiteinheiten messbar? Und dann ist es halt zusätzlich mit all diesen Möglichkeiten auch noch die Frage, ja, messen wir eigentlich das Richtige, wenn wir versuchen, Produktivität von Menschen messen? Und da gibt es ja ein Beispiel, das in den letzten Jahren aufgekommen ist, oder? Von Microsoft Office 365. Die haben dort so ein bisschen angefangen, einen Productivity Score einzuführen, wo sie eigentlich versucht haben, Unternehmen dabei zu unterstützen, also gerade auch Führungskräfte, um zu zeigen, hey, wo sind eigentlich welche Mitarbeitende wie aktiv auf diesem System, wie gut arbeiten die zusammen. Sie haben wollen Daten zur Verfügung stellen für die Zusammenarbeit. Aber mit der Zeit haben sie dann durchaus auch Kritik bekommen, weil sie gesagt haben, ja, Productivity Score bedeutet ja, ihr messet Produktivität, misst man dann eigentlich wirklich das Richtige, wenn man eigentlich einfach misst, wie viele Leute mit diesen Microsoft-Produkten interagieren. Vielleicht gibt es ja noch andere produktive Meetings, die man vielleicht ohne Technologie durchführt, und dann hat man eigentlich gar nicht einen guten Indikator, ob die Leute wirklich gut arbeiten. Und sie haben es dann auf Druck müssen umbenennen in Activity Score.
Das tut sicher eigentlich besser auf den Punkt bringen, weil, wie du sagst, es geht um Aktivitäten, man interagiert mit diesen Möglichkeiten. Meines Wissens sind es nämlich 3 Kennzahlen gewesen. Also wie häufig teile ich quasi über Microsoft 365 Dokumente, wie häufig nehme ich an einem MS Teams Meeting teil und wie häufig mache ich einen Skype Call. Und das ist definitiv nicht Produktivität. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die einen, wie vielleicht mir sagen, ja, das ist ein doofes System, das misst meine Arbeitsleistung gar nicht, und wir wüssten wahrscheinlich dann, wie man das austricksen kann. Wir würden dann schauen, dass die Statistik stimmt. Aber viele andere, die sind sich das nicht gewöhnt, die wissen vielleicht nicht, was passiert, und die könnten unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Und die mentale Gesundheit ist ja jetzt schon eigentlich in sehr vielen Unternehmen ein grosses Thema. Und ich glaube wirklich, da kann man sehr viele Leute auch unter Druck setzen, bis sie einfach so ausfällt, weil sie nicht genau wissen, genügen sie dem System, genügen sie den Vorgesetzten, wie arbeiten andere. Also das Vergleichen von Arbeitsleistung, ich glaube, dass das für die Betroffenen zum Teil sehr unangenehm kann sein.
Es gibt diverse Beispiele. Ich muss sagen, die meisten von denen kommen aus den USA. Es gibt sehr einen guten New York Times Artikel, und wir werden verlinken, auch in den Shownotes, wo Beispiele sind von verschiedenen Berufsgattungen, die eben so konfrontiert sind mit so digitalen Überwachungssystemen, wo eben ihre angebliche Produktivität gemessen worden ist. Ich habe da ein Beispiel jetzt rausgenommen von Matthew Philp. Der ist ein Texter gewesen, wo für verschiedene Kunden hat er sogenanntes Copywriting gemacht. Also hat er für die Text geschrieben, und für einen Freelance-Job, den sie ihm da angeboten haben, hätte er müssen eine Software installieren namens Time Doctor. Und die hätte eigentlich ständig so wie Screenshots gemacht von seinem Bildschirm, also so Bildschirmfotos eigentlich, damit man der Kunde eigentlich jederzeit könnte schauen, wie er da schafft. Und er hat dann gefunden, nein, also den Job nimmt er unter diesen Umständen nicht an, weil er schafft auch viel auf Papier und tut seine Kreativität eigentlich auch fern vom Bildschirm ausleben. Und das ist jetzt für ihn nicht ein Weg. Und so hat er aber dann eigentlich den Kunden auch verloren.
Das ist toll, dass er aber gesagt hat, das kann ich mit meinen Werten nicht vereinbaren. Ich glaube, es geht auch in die Richtung, dass man halt ein System einsetzt, wo ein richtiges Machtgefälle rum ist. Also sehr viele Vorgesetzte sind sich das vielleicht zu wenig bewusst. Sie sagen, ja, ist doch kein Problem, ich habe ein Cockpit, ich habe eine Idee, aber es tut mich nicht stark beeinflussen. Aber für die Betroffenen ist es eben dann sehr einschneidend, weil sie wissen nicht genau, was kommt raus, wie schneiden sie ab, was passiert mit dem. Also von dem her ist sicher auch der Kontext, Kultur ist sehr wichtig. Es ist einfach mit einem Vorgesetzten ist das sehr eine einseitige Sache, und das sind sich zum Teil die Manager, Chefinnen und Chefs einfach zu wenig bewusst, was ist die Wirkung auf die Betroffenen. Also wenn man sich natürlich überwacht fühlt, kann man nicht als Vorgesetzte sagen, das war aber nicht das Ziel gewesen. Wenn man sich überwacht fühlt, muss man das ernst nehmen.
Es gibt auch gerade in der Dienstleistungsbranche, sage jetzt mal vielleicht auch im Niedriglohnbereich, dann auch die Möglichkeit nicht immer, dass man da könnte wie aussteigen aus so einem System. Es gibt auch im erwähnten Artikel Beispiel, oder, von einem McDonald's in einer amerikanischen Stadt, wo all die verschiedenen Stationen, wo da das Essen vorbereitet wird, überwacht worden sind und so Punkte gesammelt worden sind, wie schnell das die Leute dort arbeiten. Und sobald sie aus Sicht vom System echt zu langsam gearbeitet haben, dann sind so rote Lampen aufgeleuchtet. Und das ist auch auf eine Art eine Form von Druckerzeugung und Überwachung, die in dem Sinn sehr, sehr unangenehm kann sein. Und da ist natürlich wirklich auch eine Frage von gewissen Privilegien.
Ja, 2 weitere Beispiele sind vielleicht das eine in der Logistikbranche. Also Amazon ist ja da eigentlich ein Beispiel, das immer genannt wird. Es kommt natürlich auch auf Zielwert drauf an. Bei Amazon sagt man einfach, die sind zum Teil sehr, sehr brutal. Es sind einfach sehr harte Vorgaben, die man fast nicht erfüllen kann. Und dann ist es natürlich ganz etwas anderes, als wenn man ein relativ grosszügiges Spektrum hat, wo man einfach sagt, uns geht es darum zu identifizieren, wer einfach gar nicht mag sagen, dass man dort vielleicht noch Unterstützung bieten muss. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist das manchmal auch nachvollziehbar. klar. Aber wenn es wirklich darum geht, den Druck eigentlich wahnsinnig anzuziehen, also wie bei einer Schraube, die man anzieht, dann leiden natürlich die Mitarbeitenden. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass das zu einer Loyalität führt. Also das ist dann einfach nicht nur eine Leistungsgesellschaft, sondern es ist dann auch ein bisschen eine Ausbeutung von Mitarbeitenden, weil eben wir sind nicht Maschinen. Und etwas Zweites, was mir auch schon aufgefallen ist, sind zum Beispiel Baustellen. Also, dass man vielleicht aus einem guten Ziel heraus sagt, lassen wir doch eine Kamera auf die Baustelle scheinen, damit wir über das Internet wissen, wie weit ist das Bauvorhaben schon. Also, in dem Sinn haben wir vielleicht eher an die Öffentlichkeit gedacht. Aber faktisch ist halt dort dann der Mitarbeiter wahnsinnig exponiert, oder? Man sieht jede Handbewegung, die er macht. Und auch das ist natürlich eine rechte Überwachung und ein Eingriff in die Privatsphäre. Und wenn ich vorhin das mit dem Machtverhältnis gesagt habe, ich bringe das auch immer wieder mit dem Productivity Score, den du erwähnt hast, im Unterricht, in verschiedenen Studiengängen, und zwar immer zusammen mit Beispiel vom Gebäudemanagement. Und dann merkt man wirklich, dass der Productivity Score sehr schlecht ankommt, weil Menschen beurteilt werden, weil Menschen verglichen werden, weil der Productivity Score nicht wirklich etwas aussagt über die Leistung. Aber im Gebäudemanagement sind die Leute eigentlich positiv gestimmt. Also wenn es darum geht, dass Daten anonymisiert ausgewertet werden, um vielleicht die Räume besser einteilen, besser den Putzplan gestalten, vielleicht sogar besser auch wissen, wie viele Leute befinden sich jetzt hier in diesem Gebäude, dann ist das eigentlich ein wertvoller Nebenaspekt. Aber es geht nicht um mich. Mit meinen Daten kann man einfach etwas Sinnvolles noch machen. Das heisst, dort haben wir auch die Machtverhältnisse nicht. Ich sage einfach immer, unbedingt kommunizieren. Selbst beim Gebäudemanagement, das vielleicht nicht so kritisch ist, sollte man immer kommunizieren, weil es gehen relativ viele Gerüchte auf dem Latrinenweg rum und das kann man nachher nicht mehr stoppen. Also selbst wenn es Sensoren sind, um die Luftqualität zu messen, Unternehmen sollten unbedingt informieren, was sie möchten, warum sie es möchten, dass man vielleicht auch Fragen stellen kann und dann ist es auch für alle relativ klar.
Ja, du sprichst es an, es ist relativ schwierig eigentlich, so ein bisschen die gute Balance zu finden zwischen nützlichen Anwendungen und dann eben halt auch dem Gefühl vielleicht von überwacht sein. Für mich ist dort auch immer wieder das Symbol von der Überwachungskamera so ein Beispiel, oder? Wo für die einen in gewissen Situationen eine echte Sicherheit bedeutet, oder? Dass sie das Gefühl haben, hey, ich bin jetzt da irgendwie an einer dunklen Haltestelle, aber da hat es immerhin noch eine Kamera, wo vielleicht irgendwie jemand schaut, dass mir da nichts passiert, oder jemand würde nicht getrauen, mich anzugreifen, weil sie sehen, ah, da ist ja eine Überwachungskamera. Also es kann durchaus ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Und auf der anderen Seite kann es einem auch eben das Gefühl geben, man weiss nicht, wer einem da zuschaut. Das kann das Gefühl von einem Eingriff in die Privatsphäre sein oder eben von einem unangenehmen Gefühl von Überwachung. Und das ist je nach Kontext eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Und so ist es, glaube ich, auch bei diesen ganzen Themen rund um die Datenerfassung am Arbeitsplatz auch ein Dilemma, weil in vielen Fällen kann es einem eben helfen, wie beim Gebäudemanagement oder auch Überwachungskamera in Gang von einem Gebäude, oder ich habe auch selber mal in einem grossen Gebäude geschafft vor ein paar Jahren, wo Überwachungskameras gehabt hat in den Gängen. Und insgesamt habe ich mal erfahren, dass über 70 Überwachungskameras im ganzen Gebäude sind. Zuerst habe ich gedacht, oh, das ist ja wahnsinnig viel. Das sind ja wirklich auch im Blick von denen, die an diesen Monitoren hocken mit diesen Überwachungskameras, die uns zuschauen können, wer redet mit wem. Vielleicht haben sie noch ein Mikrofon, das sie auch noch zuhören können. Und nachher ist uns aus den Büros sind uns irgendwelche Wertsachen geklaut worden. Und prompt hat es auf keiner Überwachungskamera Bilder gehabt, von denen, die die Sachen geklaut haben. Also dort war es dann auch plötzlich spürbar gewesen, dass ich in dem Moment durchaus gewünscht hätte, es hätte mehr Überwachung und es hätte geholfen. Ich glaube, so ist es auch mit diesen Daten und Productivity Scores oder Activity Scores, wie sie vielleicht besser genannt werden, dass es tatsächlich mal kann einer Geschäftsleitung zum Beispiel einen Einblick geben, in welchen Teams wird gut zusammengeschafft und wo wird eben nicht so gut zusammengeschafft. Aber in vielen Fällen kann es eben ein Falsches sein, das gemessen wird und man dann muss aufpassen, dass man sich nicht einfach auf die Daten verlässt, sondern vor allem an einer Vertrauenskultur schafft. Und das ist für mich eigentlich der Kernpunkt vom Thema. Wenn es um so Tools geht, wo im Bereich von der Datenerfassung über die Art, wie die Leute zusammenarbeiten, reingeht, zahlt es ein auf eine Vertrauenskultur in einem Unternehmen, weil das ist zentral für auch den Erfolg von einem Unternehmen. oder tut es eigentlich die eher untergraben, indem es so ein bisschen signalisiert, wir trauen euch nicht wirklich zu, dass ihr euren Job macht und dann noch so ein bisschen Daten erfassen und wir sagen euch auch nicht so genau, welche Daten und was wir mit denen machen. Und das halte ich für fatal.
Ganz ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, wenn man dort Vertrauen verspielt, das kannst du einfach nicht mehr flicken. Also dort sind die Leute sehr heikel, natürlich zu Recht, weil das ist auch ein bisschen eine Charaktersache, das ist eine Frage von der Integrität. Und dort muss man sich entscheiden. Es kann sein, dass ein Unternehmen wie Amazon, das sehr hart und zahlentrieben ist, dass es funktioniert, aber sie haben halt auch entsprechende Leute, also sie sind in einer entsprechenden Branche, wo leider die Leute sich vielleicht nicht wehren können. In ganz vielen Berufen, wo man Wissensarbeiterinnen hat oder jetzt auch, wo man zu wenig Fachkräfte hat, glaube ich, ist es nicht der richtige Weg. Ich glaube auch, dass man da nicht die besten Leute kann gewinnen kann. Man muss sich wirklich entscheiden. Man kann nicht einfach sagen, wir wollen Mitarbeiter, die initiativ sind, Eigeninitiativen entwickeln, kreativ sind, auch out of the box denken und nachher tut man sie eigentlich wie Küngel führen und behandeln. Und ich merke auch so, wenn ich unterrichte oder Vortrag halte, dass die dann noch Sympathie haben, so für die gewisse Kontrolle, die möchten dann auch bei Leuten, die sie eigentlich schon ein schlechtes Gefühl haben. Also ich glaube, es ist das Thema der Führung. Wir müssen in die Führung investieren, wir müssen halt Probleme auch ansprechen, statt dass man eigentlich über die Hintertür kontrollieren kann. Man muss halt auch Arbeiten geben, wo man die Mitarbeitenden am Ergebnis beurteilen kann. Und ich glaube, wenn man das so macht, dann gibt es viel weniger auch den Bedarf nach Kontrolle.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Führungsthema, das sehe ich wie du. Und darum würde ich auch sagen, man muss unbedingt Führungskräfte aufrufen, sich zu überlegen, in welchen Fällen will man das wirklich einsetzen, bringt es uns etwas. Und ich sage auch häufig meiner Kundschaft, dass sie nicht unbedingt das messen sollen, was sich messen lässt, sondern dass sie sich überlegen sollen, in welchen Fällen lohnt es sich überhaupt, etwas zu messen? Oder haben sie vielleicht auch Werte, die ihnen wichtiger sind, die sich nicht so leicht messen lassen? Und dass man dort eben investiert. Die Gefahr mit all diesen Tools, die einem vorgaukeln, man könne jetzt irgendwie relevante Sachen messen, sich dort verführen zu lassen, die ist eben relativ gross.
Das ist vielleicht generell ein bisschen eine Tendenz, die ich so ein bisschen wahrnehme, dass die Tools relativ viel können, aber dass man sie sehr häufig am falschen Ort einsetzt. Also statt dass sie uns dann in den einfachen Anwendungsfeldern einen Nutzen schaffen, tun wir dann relativ schnell probieren, mit KI oder so das Verhalten zu prognostizieren oder eben Leute quasi zu kontrollieren. Also ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen Technologiekompetenz, um sie nicht am falschen Ort einsetzen. Und dass man halt auch akzeptieren müssen. Die schwierigen Sachen, die werden bei uns bleiben, weil die sind ja genau komplex, weil wir Menschen das gut können. Und dort müssen wir dann halt eher einen besseren Job machen.
Ja, es gibt einen lustigen Begriff, Omnimetrie, den Gunter Dück geprägt hat. Ich habe den sehr gern, weil der tut so ein bisschen beschreiben, dass wir fast schon so eine Art eine Sucht oder eine Notwendigkeit sehen, alles zu messen, einfach weil es möglich ist. Und tut eigentlich eben da auch hinterfragen. Also Omnimetrie wäre dann der Fachbegriff, um zu sagen, hey, das ist ein bisschen ein Vermessungswahn. Und lass uns doch zuerst hinterfragen, was wir eigentlich wirklich gern würden messen. Und vielleicht lässt sich's nicht messen, vielleicht finden wir auch qualitative Wege, wie zum Beispiel gute Mitarbeitergespräche oder mit Kundschaft sich austauschen, wo wir dann dort eine Art gewisses Gespür und eine Messbarkeit überkommen, wo sich jetzt halt nicht in klassischen Daten nachher verarbeiten lässt.
Und wichtig vielleicht auch noch, ich glaube, viele unterschätzen, wir haben das Arbeitsrecht. Man riskiert da manchmal auch gegen das Arbeitsrecht zu verstoßen, weil ständige Überwachung ist nicht erlaubt. Und von dem her vielleicht lieber mal überlegen, wie du es gesagt hast, was wollen wir wirklich messen und das vielleicht auch mal temporär. Und wahrscheinlich würde man dort schon etwas rausbekommen. Also wenn man messen will, gehen zu viele Leute immer in diese Sitzungen, dann kann man das mal beschränkt machen, kann es kommunizieren, hat nachher ein Ergebnis, ja, die Leute gehen zu vielen Sitzungen, macht im Intranet einen Beitrag und zack, kommen die Werte runter, weil es gibt natürlich auch kulturelle Themen. Und wenn das Top-Management sagt, wir wollen es geändert haben, wird das relativ schnell auch sich ändern.
Genau, also digitale Überwachung ist meistens eine rechtliche Grauzone, bis hin zu sogar ganz verboten. Da ist man in der Schweiz ja auch noch dann ein bisschen strenger wie anderswo. Was in den USA erlaubt ist, ist in der Schweiz nicht unbedingt erlaubt. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Ja, hast du noch einen Tipp für uns, Cornelia?
Ich finde die Human-Friendly Automation-Charta sehr spannend. Und zwar ist die aus Deutschland. Das ist eine private Initiative. Und die Leute setzen sich dafür ein, dass man quasi menschenorientiert automatisiert am Arbeitsplatz. Und ich finde, das geht sehr stark auch eben in die Thematik von heute. Also, dass man eigentlich wirklich überlegt, was wollte ich sinnvollerweise automatisieren? Und dort kann auch dazu gehören, dass man sich als Unternehmen auch committet, eben nicht Leute zu überwachen, dass man Technologien so einsetzt, dass es einen Mehrwert für die Kundschaft bietet, fürs Geschäft, aber nicht zur Überwachung von Mitarbeitenden gebraucht wird. Und zwischen Telekom wie auch die deutsche IBM haben so ein Commitment gegenüber ihren Mitarbeitenden abgegeben. Ich denke mir, das ist ein ganz toller Weg.
Ich habe auch noch ein paar Tipps, und zwar hat Algorithm Watch sich auch stark mit dem Thema auseinandergesetzt und hat sich auch mit People Analytics und automatisierten Entscheidungssystemen am Arbeitsplatz diverse Berichte herausgegeben. Einer, den ich besonders möchte, darauf hinweisen, ist von der Isabel Wildhaber und Isabel Ebert. Dort geht es um Beteiligung der Arbeitnehmenden beim Einsatz von automatisierten Entscheidungssystemen am Arbeitsplatz, und es geht um People Analytics. Das ist noch so ein bisschen der andere Begriff, oder, der in diesem Zusammenhang noch wichtig ist. Daten und Personalanalysen. Und die Berichte werden wir auch noch verlinken in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchten wir euch herzlich danken einmal mehr fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns in 2 Wochen wieder zuhört. Bis dann!